Meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen euch alle. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute Morgen mal mit diesem Urlaubsbild. Alle ihr, die ihr noch hier seid, die ihr nicht im Urlaub seid, ein Bild mit einem herzlichen Willkommen von meiner Seite. Ja, herzlich willkommen auch ihr, die ihr zu Hause an dem Bildschirm sitzt. Ihr könnt auch dieses Bild sehen, hoffe ich. So ist es ja. Ja, ich habe noch ein weiteres Bild für euch. Sieht auch aus wie ein Urlaubsbild. Aber dieses Bild habe ich euch schon mehrmals gezeigt bei meinen letzten Predigten. Und zwar haben wir ja nachgedacht über ein Thema, was ich euch hier nochmal aufgeschrieben habe, unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Darüber haben wir nachgedacht, dass wir mit unserem Leben hier auf der Erde noch nicht am Ziel sind, dass wir noch im Werden sind, dass wir noch am Reifen sind. Und wir haben auch unter anderem über einen Text von Paulus nachgedacht, den er im Philipperbrief geschrieben hat, wo er das von seinem Leben auch ausdrücklich so sagt. Ich will nicht behaupten, ich hätte dieses alles schon erreicht und wäre schon vollkommen. Irgendwo halt es hier ein bisschen. Danke, Phil. Paulus sagt das von sich selbst, dass er noch nicht vollkommen ist, dass er noch im Werden ist. Aber er sagt, ich richte meinen Lauf auf das Ziel, auf Jesus Christus. Und ich habe euch auch dieses noch gezeigt damals, wo genau dieser Gedanke, mit dem wir uns beschäftigt haben, ausgedrückt wird. Das christliche Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht gesund Sein, sondern ein gesund Werden. Nicht Sein, sondern ein Werden. Nicht Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind noch nicht, aber wir werden es. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber im Gang und schwang. Es ist noch nicht das Ende, es ist aber ein Weg. So hat es Martin Luther damals ausgedrückt. Und wir haben darüber nachgedacht, ja, wer hat welchen Part? Und haben gesagt, das Wesentliche liegt an Gott, aber nicht nur. Es liegt nicht nur an uns, nicht mal in erster Linie, aber es liegt auch an uns. Es ging also um Reifen, um Veränderungen, um Stehen, um Auffall, um Hinfallen und wieder aufstehen. Ja, soweit das ganz grob, was wir das letzte Mal in den letzten Predigten betrachtet haben. Es soll nun heute ein bisschen weitergehen darum, wie ich auch in meinen Alltagssituationen reif handeln und reden kann. Und das kann ich mit Gottes Hilfe auf einem Weg, auf dem ich mich befinde, kann ich das lernen. Es hält immer noch ein bisschen hier vorne. Vielleicht machst du mal ein bisschen leiser. Ja, und die beste Voraussetzung dafür, um das auch in meinen Alltagssituationen zu lernen, ist, dass ich ein Mensch bin, der sich selbst als noch auf diesem Wege sieht und noch nicht am Ende. Ja, was bedeutet das, reif zu handeln im Alltag, in meinem täglichen Leben? Ich möchte am Anfang drei allgemeine Dinge dazu nennen. Ich glaube, zum einen gehört dazu, angesichts der vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten und Fragestellungen, die es in unserem Leben gibt, nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, nicht in ein Entweder-Oder, sondern das Leben und die Dinge differenziert, unterschiedlich zu betrachten, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln, abhängig von der Situation, in der ich mich befinde. Und ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass sich unser Leben oft zwischen zwei Polen bewegt, so wie bei einem Magneten. Zwischen zwei Polen, die sich ja auf dem ersten Blick widersprechen. Der bekannte russische Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal gesagt, alle Wahrheiten sind paradox. Alle Wahrheiten haben zwei Pole. Und das wussten die Menschen der Bibel am allerbesten. Und der Klassiker an dieser Stelle, das waren Paulus und Jakobus. Was hat Paulus gesagt zu unserem Glauben? Wie bekommen wir Anerkennung und Wertschätzung bei Gott? Allein durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht erklärt, ohne Zutun von irgendwelchen Taten. Allein der Glaube. Und was sagt Jakobus? Der Mensch wird aufgrund seiner Taten gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. Wer hat denn nun recht von beiden? Paulus oder Jakobus? Beide haben recht, und zwar im Zusammenhang ihrer Situation und Argumentation. Und zwar möchte Paulus deutlich machen, dass wir von Gott unsere Errettung und Erlösung als ein unverdientes Geschenk bekommen, wo wir nichts dazu tun können. Allein der Glaube ist ausreichend. Wir können uns durch irgendeine Tat nichts, aber auch absolut gar nichts verdienen. Aber Jakobus hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Argumentation. Er sagt, ein tatenloser Glaube, ein Glaube, der sich im Leben nicht auswirkt, das ist kein wirklicher Glaube. Glaube wird immer konkret und bleibt niemals passiv. Also zwei Pole, zwei Wahrheiten, die sich auf den ersten Blick widersprechen, aber doch zusammengehören und in einer Spannung stehen. Wenn ich eben vom Schwarz-Weiß-Handeln, vom Schwarz-Weiß-Denken gesprochen habe, dann bedeutet das, dass ich mich auf die eine Seite des Poles bewege und nur das eine sehe, aber nicht das andere. Und wenn wir von Reife sprechen, dann bedeutet das, dass ich beide Wahrheiten als zusammengehörig sehe und auch die Spannung, die zwischen diesen beiden Polen ist, wie bei einem Magnet, dass ich sie aushalte. Das heißt, dass ich zwischen zwei Wahrheiten abwäge und entscheide, was in einer konkreten Situation gemeint ist, was gefragt ist, worum es geht. Das heißt, reifes, wenn wir es übertragen auf das Handeln, dann ist reifes Handeln immer flexibel und dynamisch. Und es erfordert gründliches Nachdenken, Weisheit, Sorgfalt, Besonnenheit, Gelassenheit. Ja, soweit das Allgemeine. Ich möchte heute eigentlich mit einer Herausforderung beginnen, die wir in unserem Alltagsleben immer haben. Jeder von uns hat damit zu tun, ganz egal, wo er lebt. In der Ehe, in der erweiterten Familie, im Beruf, aber auch in jeder Gruppe, im Verein, auch in einer Gruppe wie der Gemeinde, in der wir miteinander leben. Und zwar soll es darum gehen, Konflikte vermeiden oder Konflikte zulassen. Zwei Pole. Soll ich einen Konflikt vermeiden oder soll ich ihn zulassen und suchen? Ja, einige Gedankenimpulse von mir dazu. Das ist sicherlich nicht umfassend erschöpfend heute Morgen. Und der Schwerpunkt soll auf jeden Fall auch auf meiner Verantwortung liegen, auf meinem Verhalten, wie ich rede und handle, wie ich reagiere in einem Konflikt. Ja, ich sagte es bereits, Konflikte muten uns ein weites Spannungsfeld zu. Wir haben überall damit zu tun. Ja, welche Konflikte sollen wir nun vermeiden? Oder welche Konflikte sollen wir suchen? Welchen Konflikten müssen wir uns stellen? Ja, manchmal kann man im Leben ganz schön und gut von den Tieren lernen. Die bringen uns manchmal gute Wahrheiten bei. Zum Beispiel, wenn ein Bär einem Stinktier begegnet. Und zwar kann man, wenn man in Amerika ist, in amerikanischen Nationalparks beobachten, wie sich die aggressiven und gefürchteten Grizzlybären von den frechen Stinktieren bestimmte Früchte ihres Futters einfach wegnehmen lassen, ohne irgendetwas zu unternehmen. Und wenn man dann die Wildhüter fragt, dann sagen sie, ja, die Bären, die sind schlau. Es wäre für so einen Grizzlybären überhaupt kein Problem, mit einem einzigen Tatzenhieb das Stinktier zu vernichten. Aber es ließe sich nicht verhindern, dass das Stinktier noch seine Drüsen öffnet und dem Bären mit einer gewissen Duftnote versieht. Und diese Duftnote hängt dem Bären noch etwas länger an. Und dieser Preis ist dem Bären einfach zu hoch. Und deshalb lässt er das Stinktier gewähren. Dieses Beispiel aus der Tierwelt zeigt, dass es manchmal klüger ist, einem Konflikt aus dem Wege zu gehen und als der Klügere, als der Schlauere nachzugeben. Diese Weisheit finden wir auch in Gottes Wort, in der Bibel, in den Sprüchen. Da steht, da heißt es: Es ehrt einen Menschen, sich aus einem Streit herauszuhalten, nur ein Dummkopf stürzt sich hinein. Also nicht jeder Konflikt lohnt sich. Und deshalb werden wir von Gott an dieser Stelle darauf hingewiesen, einen Konflikt lieber nicht zu suchen, sondern lieber nachzugeben. So wie der Grizzlybär. Ja, was sind das für Dinge, wo wir lieber nachgeben sollen? Ich glaube, dass manche Erlebnisse, manche Unterschiede und manche Wortwechsel, die wir miteinander haben, überbewertet werden und nicht eines Konfliktes wert sind. Auch eine Aufregung ist noch nicht gleich ein Konflikt. Oder Fehler, über die sich ein paar Leute ärgern, auch nicht. Ja, selbst Kränkungen sind noch kein Grund, eine Situation zu einem Konflikt zu erklären. Das finden wir auch in den Sprüchen. Da heißt es an ein bisschen anderer Stelle: Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu üben. Also auch dieser Gedanke. Denn bei viele Befindlichkeiten entstehen einfach aus Missverständnissen oder indem man Worte, Taten eines anderen voreilig interpretiert oder bewertet. Aber das ist einfach unser Leben, unser Alltag. Und ganz vieles lässt sich klären, indem man einfach schnell miteinander spricht. Du, was hast du gemeint, als du das gesagt hast? Was hast du gemeint mit dieser Aussage? Und dass man auch dem anderen gut zuhört. Ein gutes Miteinander im Gespräch sorgt dafür, dass Konflikte erst gar nicht entstehen oder schon im Anfangsstadium, im Frühstadium gelöst werden können. Aber Schweigen bewirkt genau das Gegenteil. Auch nur, ich sag mal, nur unterschiedliche Meinungen zu vertreten, ist noch kein Konflikt. Ja, im Gegenteil, wenn wir nicht nur unterschiedliche Meinungen dulden, sondern sie ausdrücklich zulassen, dann entstehen deutlich weniger destruktive Konflikte. Jemand hat einmal gesagt, ich zitiere das, nur wo unterschiedliche Meinungen auf den Tisch kommen, beginnt eine echte Suche nach der besten Lösung. Nur wo unterschiedliche Meinungen auf den Tisch kommen, beginnt eine echte Suche nach der besten Lösung. Das heißt, es gibt viele Situationen, auf die das bisher Gesagte zutrifft und wo das Verhalten des Grizzlybären zu bevorzugen ist. Der Klügere gibt nach, sich also zurückzunehmen. Doch soll man Konflikte generell vermeiden, überhaupt nicht suchen, zulassen? Zum einen denke ich, das geht überhaupt nicht, weil wir Menschen sind. Es wird unweigerlich Konflikte geben. Und jeden Streit und jeden Konflikt zu vermeiden, ist außerdem auch nicht richtig. Das wäre falsch. Den Streit vermeiden heißt nicht Frieden schließen. Es gibt Situationen, es gibt Dinge, da müssen die Dinge angesprochen werden. Da müssen sie beim Namen genannt werden, damit sie nicht weiter vor sich hinschwelen. Das wäre dann unter den Teppich kehren und vermeiden. Und vermeiden ist nicht lösen. Ja, die Frage ist aber, welche Konflikte sollen wir umgehen oder vermeiden und welchen sollen wir uns stellen? Dazu müssen wir, glaube ich, ein bisschen die Frage klären, wann können wir überhaupt von einem Konflikt sprechen? Und ich habe das versucht mal zu definieren oder ein bisschen zu erklären, ein bisschen deutlich zu machen. Wann sprechen wir von einem Konflikt? Ich glaube, das sind Situationen, wo immer wieder hohe und wiederkehrende Gefühle auslösen. Wut, Zorn, Ärger, Enttäuschung. Und die dann zu einem unkontrollierten Verhalten führen. Ich fange an zu schreien. Ich übe Gewalt aus oder ich wende mich abrupt ab. Bei der Vorbereitung fiel mir ein Beispiel ein, ist schon lange, lange her aus unserer Beziehung, wo wir einen Streit miteinander hatten und wo genau dieses eingetreten ist, wo ich Gewalt ausgeübt habe. Und zwar, wir waren verlobt, also lange her, habe ich Ingrid besucht und wir hatten irgendwo einen Streit und ich habe Gewalt ausgeübt in der Form, dass ich an ihrem Fernseher, die gab es damals auch so, eine Antenne einfach durchgebogen habe. Das heißt, ich hatte eine so hohe Emotion und Wut und Ärger, die zu einem unkontrollierten Verhalten geführt hat. Das war eindeutig ein Konflikt. Ja, das ist das, was ich meine an der Stelle. Oder die zu dauerhaften Verhaltensweisen führen. Ich übe Rache, ich baue eine Distanz zu dem anderen auf. Ich spreche nicht mehr, ich ignoriere den anderen, ich beachte ihn nicht mehr. Das ist mehr so ein bisschen unterschwellig und schleichend und dauerhaft. Und ich spreche auch von einem Konflikt, auch das würde ich selber so erleben, wenn alles, was damit zu tun hat, meine Gedanken so in Beschlag nimmt, dass ich immer drüber nachdenken muss, dass ich das nicht loslassen kann. Das heißt, wenn ich versuche, wenn die Emotionen zur Ruhe gekommen sind, meine Gefühle, und sie auch bei Gott abgelegt habe, aber nach 2 oder 3 Tagen immer noch drüber brüte und nachts, wenn ich aufwache, mir das in den Sinn kommt, ich glaube, dann deutet vieles auf einen Konflikt hin, den ich klären sollte. Ja, in diesem Spannungsfeld Konflikte vermeiden, Konflikte suchen, spielt auch meine Persönlichkeit eine Rolle. Ich persönlich bin ein Mensch, der möchte alles harmonisch haben. Das heißt, ich selber kann mit Konflikten nicht so gut umgehen. Ich möchte am liebsten gar keine Konflikte haben und bin deshalb eher konfliktscheu und neige dazu, tendenziell eher Konflikte zu vermeiden oder sie auch schwelen zu lassen. Das spielt für mich eine Rolle. Aber es gibt auch genau das Umgekehrte. Andere, die neigen dazu, bei Kleinigkeiten oder ich sage mal zweitrangigen Situationen gleich einen Konflikt zu suchen, einen Streit vom Zaum zu brechen. Und wenn das ganz extrem wird, dann sprechen wir bei solchen Menschen dann von streitsüchtigen Menschen. Also ich bin eher der Harmoniemensch. Und ich glaube, als Christen haben wir noch eine besondere Problematik an dieser Stelle von unserem Anspruch, von unserer Prägung her. Wir tun uns schwer, überhaupt Konflikte zuzulassen, weil wir Ideale wie Einmütigkeit, Einheit, Frieden, Versöhnung, Freundlichkeit, Barmherzigkeit hochhalten. Das ist uns wichtig. Da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden und das ist absolut richtig. Es wird nur dann zum Problem, wenn Spannungen und Konflikte damit übertüncht werden oder ignoriert werden. Ja, in solchen Fällen ist es eigentlich dann fatal und schädlich, einen Konflikt zu verhindern und ihn nicht zu suchen. Nur dann, wenn der Konflikt offengelegt und geklärt wird, kann es dann gute Lösungen geben. Das heißt, das mal ein bisschen zusammenzufassen, reifes Handeln an dieser Stelle, wenn es um Konflikte geht, heißt zu prüfen, soll ich den Konflikt suchen oder soll ich ihn vermeiden und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Wir spüren, glaube ich, alle an dieser Stelle, ich selber auch an diesem Punkt, dass es dafür kein Patentrezept gibt. Erstens, zweitens, drittens, und dass wir hier dringend an dieser Stelle Weisheit, Unterstützung von Gott brauchen, so wie ich das auf der ersten Folie einmal gezeigt habe. Gott wirkt hier mit. Wir brauchen dringend seine Hilfe, seine Unterstützung und Weisheit. Und darum können wir im Gebet bitten. Also, wir können uns diesen Punkt merken, weder konfliktscheu noch streitsüchtig. Das ist die Spannung zwischen diesen beiden Polen. Ja, worauf kommt es denn an, wenn es gilt, einen Konflikt zu klären oder nach Lösungen zu suchen? Was können wir da sagen? Wie läuft das in der Regel denn ab bei uns? Ich habe es schon ein bisschen erklärt. Wenn wir einen Konflikt haben, dann kochen im ersten Moment die Gefühle, die Emotionen ganz hoch. Und wir beschäftigen uns im ersten Moment damit, was der andere falsch gemacht, falsch gesagt hat, wie der andere sich völlig daneben benommen hat. Nach dem Motto, wie kann der nur? Deshalb geht es mir nicht gut. Aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal betonen. Entscheidend in einem Konflikt geht es an dieser Stelle um mein Verhalten, um mich allein. Denn ich habe nur ganz bedingt Einfluss darauf, was der andere sagt, was der andere tut, wie der andere reagiert, wie der andere sich entscheidet. Am meisten Einfluss habe ich darauf, wie ich reagiere, was ich sage, was ich tue. Und nur dafür habe ich meine Verantwortung. Ja, gerade im Verhalten Konflikten merke ich, wie sehr ich persönlich noch auf diesem Wege bin, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Gerade in Konfliktsituationen, da treten meine Schwächen, meine unreifen Verhaltensweisen ans Tageslicht. Dann kommt das raus, was in mir drin ist. Und nur hier kann ich für mich ansetzen, auf diesem Weg weiterzugehen, reifer zu werden. Das heißt, ich werde auch fallen dabei, aber ich möchte wieder aufstehen. Ich werde fallen, aber ich möchte wieder aufstehen, auf dem Wege bleiben. Ja, zum Schluss noch kurz. Ja, was kann ich denn tun als erstes, um ja, mein Verhalten selber zu ändern? Was ist wichtig an der Stelle? Ich habe es gesagt, jeder Konflikt wühlt erstmal unangenehme Gefühle nach oben und daraus folgen unbedachte Reaktionen, die wir oft hinterher bedauern. Das heißt, das erste Wichtige ist, dass ich zur Ruhe komme. Dass ich zur Ruhe komme. Aus meinen Emotionen, meinen Gefühlen heraus. Und unsere Erfahrung in der Ehe, in der Familie ist die, dass man erst zunächst rausgehen muss aus dieser Situation. Das heißt für uns manchmal, dass wir warten müssen bis zum nächsten Tag oder 2 oder 3 Tage, dass man noch einmal eine Nacht drüber schlafen kann, dass man wieder zur Ruhe kommt, raus aus den Gefühlen und Gott bitten, die Emotionen zu beruhigen. Das finden wir auch von David geschrieben, der auch ja, solch ein Leben geführt hat. Und er sagt einmal, sei still vor Gott und hoffe auf ihn. Erhitze dich nicht über den, dessen Weg gelingt und nicht über den, der Intrigen schmiedet. Sei still vor Gott oder werde still vor Gott. Komme zur Ruhe. Das ist das Allererste und das Allerwichtigste. Denn nur ein beruhigtes Herz, ein ruhiges Herz, das kann sorgfältig denken, das kann gut zuhören, das unterbricht nicht den anderen im Gespräch. Und nur ein beruhigtes Herz ist in der Lage, weise zu handeln und nach einer Lösung zu suchen und eine Lösung anzustreben. Ich sage das mal so ganz salopp an dieser Stelle, lasst uns Hitze aus dem Feuer nehmen, nicht es noch anfachen, zur Ruhe kommen. Und das möchte ich zum Schluss auch noch kurz erwähnen, das sind einige Dinge, die habe ich mir mal vor einiger Zeit aufgeschrieben, weil sie mir wichtig waren und das sind Dinge für mich zum Lernen, sich in einem Konflikt entsprechend zu verhalten. Das heißt, wenn die Wellen überschlagen, wenn die Emotionen, die Gemüter sich erregen, auch mein eigenes sich erregt, und ich habe das mal, wir können da noch länger drüber sprechen, aber das wird jetzt heute zu weit führen, ich nenne das einfach nur mal. Ich habe mir das auf den Zettel geschrieben und versuche mir das immer wieder mal dann auch zu verinnerlichen. Und zwar Dinge, die ich vermeiden möchte. Das heißt, greif nicht an, verteidige dich nicht und zieh dich nicht zurück. Oder dann das Gegenstück dazu, was ich tun möchte und was hilfreich ist. Bleib sachlich, bleib ruhig und bleib in Kontakt. Ja, das ist im Moment jetzt leicht gesagt, aber schwer getan. Und einen Konflikt zu klären, das ist nicht einfach mal so nebenbei, das ist wirkliche Schwerstarbeit und ein schwieriger Weg. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass es ein richtiger Weg ist. Damit ist, denke ich, längst nicht alles zu diesem Thema gesagt, nur ein bisschen. Und es ist mir auch klar, dass manche Konflikte so schwerwiegend sind, dass dringend professionelle Hilfe notwendig ist. Und mir ist auch klar, dass nicht alle Konflikte gelöst und geklärt werden können, denn dazu gehören auch immer zwei. Dies sind nur einige grundlegende Gedankenanstöße, so habe ich es verstanden, um sich weiter damit zu beschäftigen und die mein Verhalten in den Fokus stellen, nicht das des anderen. Und die wir einfach im alltäglichen Leben versuchen können anzuwenden, um auf diesem Weg der Reife weiter zu gehen. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch zwei Beispiele erklären, ein negatives und ein positives. Ein negatives ist aus meinem eigenen Leben, wo ich in einem Konflikt negativ gehandelt habe und wo es negative Ergebnisse gegeben hat. Das ist lange zurück und die Älteren unter euch wissen das vielleicht noch, dass wir vor vielen Jahren aus dieser Gemeinde weggegangen sind. Und das war eine Situation, wo wir uns nicht richtig verhalten haben in dem Konflikt und damals nicht bereit waren, einen Kompromiss zu schließen, der, wenn ich es im Nachhinein betrachte, durchaus möglich gewesen wäre. Aber damals wollten wir mit dem Kopf und mit den Gedanken, ich sage es mal ein bisschen salopp, durch die Wand. Und das war eine Situation, im Nachhinein betrachtet, ein negatives Beispiel dafür, wie man mit einem Konflikt nicht umgeht. Ein positives Beispiel finden wir in der Bibel, in Apostelgeschichte 15. In der Bibel finden wir auch Konflikte, die negativ ausgegangen sind. In der Bibel gibt es nicht nur positive, aber dies ist ein positives Beispiel aus der Apostelgeschichte. Das können wir dort nachlesen. Und zwar geht es da um die Frage, unter welchen Bedingungen kann ein Mensch in eine Beziehung zu Gott eintreten? Das, was ich am Anfang erklärt habe. Nur Glaube oder nur Taten. So ähnlich ging es damals auch darum. Und damals gab es zwei Fraktionen. Einmal die Christen in Jerusalem, die von ihrem Hintergrund her Juden waren. Und sie waren der festen Überzeugung, dass alle nicht-jüdischen Menschen zunächst Juden werden mussten, bevor sie Christen werden konnten. Das heißt, von ihnen wurde verlangt, dass sie sich komplett dem jüdischen Gesetz unterwarfen. Und einen anderen Weg gäbe es absolut nicht. Und dann gab es auf der anderen Seite die Paulus-Barnabas-Fraktion, sage ich mal. Kennen wir alle, das waren die beiden, die angefangen haben, das Evangelium über Israel damals hinaus im Römischen Reich zu verkünden. Und sie sagten, Gott nimmt die Nichtjuden bedingungslos an, genauso wie damals Jesus mit den Zöllnern und Sündern umgegangen ist. Und das Evangelium steht auf dem Spiel, wenn ihr erwartet, dass sie zunächst Juden werden. Und wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, dass es dort eine heftige, eine ausführliche Diskussion gab. So sah das damals aus, so kann man sich das vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange sie miteinander gerungen haben. Es war auf jeden Fall Schwerstarbeit, so kommt es rüber. Aber am Ende fanden alle Beteiligten einen Kompromiss. Und zwar verzichteten beide Gruppen auf wichtige Überzeugungen. Und zwar die Gemeinde in Jerusalem stellte wichtige theologische Überzeugungen zurück zum Wohl der Gemeinschaft und um Frieden zu halten. Und Paulus und Barnabas verzichteten auf einen Teil ihrer Freiheit, um die Gemeinschaft mit den Juden nicht zu gefährden. Und sie verpflichteten sich und versprachen, ganz wichtige Punkte aus dem jüdischen Gesetz einzuhalten. Also ein Kompromiss, ein Beispiel für die gute Lösung eines Konfliktes. Ja, soweit von meiner Seite mit diesen Beispielen möchte ich einfach enden und ja, euch alle dazu anregen, über dieses Thema nachzudenken. Wir haben irgendwo alle damit zu tun und ja, eure Erfahrungen damit zu machen und ja, weiter auf diesem Weg der Reife, des Veränderns zu gehen. Vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit und du machst weiter, ne?